Wie ist Gott? Das ist eine große Frage. Wir haben gehört, wie Gott wirkt. Aber das ist eine echte Herausforderung, wenn man Gott nicht sieht. Deswegen haben sich viele Menschen über die Jahrtausende immer wieder Bilder gemacht von Gott. Aber die Bibel sagt, wir sollen uns kein Bild machen. Jetzt haben wir ein Problem, weil wir können den nicht irgendwo in die Ecke stellen und sagen, wir beten dich jetzt an. Wir haben zwar Symbole, die für Gott stehen, aber wir haben keinen Götzen, den man irgendwie sich aus Ton, aus Gold oder sonst irgendwas macht. Und die Bibel sagt, selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Und jetzt ist die Frage, wer ist denn dieser Gott? Wo und wie kann ich ihn denn kennenlernen? Und Karl Barth hat mal gesagt, wir können nur in der Art und Weise von Gott sprechen, wie er sich selbst uns in seinem Wort offenbart. Das heißt, wenn ich Gott kennenlernen will und wissen will, wie er ist, dann schlage ich in dem Buch nach, was er uns zusammen hat stellen lassen. Die Bibel, da zeigt er sich in den verschiedenen Begegnungen mit Menschen und so verstehen wir Gott immer mehr. Wer ist Gott? Wie wirkt er in unserem Leben? Das ist ja nochmal eine persönliche Frage. Lasse ich das überhaupt zu? Rechne ich damit, dass es einen Gott gibt? Nehme ich ihn an als persönlichen Gott, als mein Gott und mein Herr, als Bekenntnis? So, und dann ist die Frage, wie wirkt er in meinem Leben? Gott ist nicht einfach nur eine Kraft. Es gibt ja so abstrakte Vorstellungen, dass Menschen sich irgendwie das als eine universelle Kraft vorstellen, die vielleicht am Anfang mal so einen Anstups gegeben hat und dann hat die Welt sich irgendwie entwickelt. Aber die Bibel sagt in Johannes 4, Vers 24 eine ganz wichtige Aussage über Gott. Da heißt es, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Jetzt ist das im Deutschen, steht da müssen. Ihr wisst ja mittlerweile, dass wenn das so da steht, dann heißt das, sie werden. Das ist eine Konsequenz. Wenn wir Gott im Geist anbeten, dann tun wir das durch die Kraft Gottes und durch den Geist, der all das, was wir sagen, übersetzt. Und wir beten Gott in der Wahrheit an. Und auch die Wahrheit ist ein Wort, das für Jesus steht. Er sagt nämlich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und es geht darum, auch durch das Lesen der Bibel Gott in dieser Dreieinigkeit zu verstehen. Der Vater, der Sohn und der Geist. Und ihr werdet es nicht glauben, auch erwachsene Menschen fragen mich manchmal, wie ist denn das mit der Dreieinigkeit? Und auch Menschen aus dem Islam sagen immer, ja, ihr habt ja drei Götter. Nein, wir haben einen Gott. Und wir haben das so vom Patrick Toll vorgestellt bekommen, wie das ist. Ja, wir haben auch die Sonne und die Sonne strahlt mit ihren Strahlen auf einen Gegenstand und er wird warm. So, wir sehen diese Strahlen nicht, aber am Ergebnis erkennen wir das. Wir sehen auch, wir können nicht den Wind in der Weise beweisen, dass wir ihn sehen, aber wir sehen, wenn der Wind die Zweige eines Baumes bewegt. Wir sehen also an den Auswirkungen daran, dass auch Gott und sein Geist real ist, weil wir, wenn wir mit Jesus auf dem Weg sind, auch Erfahrungen mit ihm machen. Und je mehr wir auch im Glauben wachsen und Erfahrungen machen, desto mehr glauben wir, vertrauen wir ihm und werden auch mehr und mehr seine Wunder erleben. Gott ist real und wir erleben auch im Gottesdienst, dass Gott gegenwärtig ist. Nicht nur, dass er es zugesagt hat, da wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da werde ich mitten unter ihnen sein. Das heißt, wir dürfen davon ausgehen und damit rechnen und letztendlich damit auch wissen, dass Gott in seiner Dreieinigkeit als Vater, Sohn und Geist unter uns ist. Und so haben wir unseren Gottesdienst auch im Namen dieses dreieinigen Gottes begonnen. Die Bibel zeigt uns Gott als diese Dreieinigkeit. Der Vater, der Schöpfer und der Ursprung allen Lebens ist, der Geist, der im Himmel ist und sein Sohn. Das ist ja schon so ein Wunder, ja, dass da Maria schwanger wird, ohne auf natürliche Weise diese Zeugung von Jesus zu ermöglichen, weil sie hatten keinen Verkehr miteinander. Aber der Geist Gottes, die Kraft Gottes ist in Maria gekommen und dadurch wurde Gottes Geist Mensch und ist in diese Welt hineingeboren worden, direkt aus der Ewigkeit sozusagen. Und da ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist nicht nur eine neue Erscheinung im Neuen Testament, nein, im Alten Testament. Und Helen hat das auch gesagt. Die Priester, Propheten und Könige wurden mit Salböl gesalbt. Und das war ein Zeichen, dass sie den Heiligen Geist schon hatten. Aber das waren Einzelpersonen. An Pfingsten hat die ganze Gemeinde den Heiligen Geist bekommen. Alle, die glauben. Das heißt, es ist nicht nur individuell einzelnen Personen, die König, Priester oder Prophet sind oder ein Pastor sind oder sonst ein anderes Bischofsamt oder sonst was innehaben. Nein, die ganze Gemeinde, und das ist das, was nach Ostern ja kommt, Pfingsten. Und das ist das, wo Jesus versprochen hat, ich werde euch den Tröster schicken. Wir haben das eben auch schon gehört. Und er ist da, um uns auf unserem Weg zu begleiten als Christen, um dafür zu sorgen, dass wir wachsen im Glauben, in der Beziehung zu Gott, dass uns Jesus wichtiger wird und dass die Früchte wachsen. Wir haben das hier so schön in der Übersicht. Früchte, das ist nicht nur was für exklusive Typen. Es geht darum, dass wir mit Jesus verbunden sind und dann werden wir gute Früchte in unserem Leben sehen. Und das ist nicht nur, ja, ich habe vielleicht die Frucht oder die Frucht, sondern es geht darum, dass wir alle Früchte haben. Ich habe als Teenager Gott gebeten, dass ich ihm immer ähnlicher werde. Das war mein Wunsch. Und das ist nichts anderes, dass man die Früchte durch seinen Geist in unserem Leben erkennen kann. Liebe, Freundlichkeit, Güte, all das sind Früchte unseres geistlichen Lebens. Hingegen die Gaben, wo wir drüber auch schon gehört haben, da hat jeder mindestens eine Gabe, wenn er Christ wird. Wenn ihr sagt, ihr seid Christ und ihr wisst noch nicht, welche Gabe, schaut sie euch nochmal an. Ihr habt mindestens eine Gabe. Es gibt auch manche, die haben zwei oder drei oder vielleicht auch noch mehr Gaben. Interessanterweise haben Missionare, also Apostel und so weiter auch schon in der Bibel mehrere Gaben gehabt. Und zwar war ihr Auftrag, Gemeinde zu gründen, dass Gemeinde wächst. Und wenn eine kleine Gruppe zusammen ist, sind noch nicht so viele Gaben, wenn jener eine hat. Und dann haben sie im Grunde die Lücken gefüllt. Und wenn genug da waren, dann konnten sie weiterziehen. Das ist das. Die Gaben sind zum Aufbau der Gemeinde und zur Ehre Gottes. Und dazu sollten sie auch eingesetzt werden. Jetzt könnte man natürlich fragen, warum braucht dieser großartige Gott uns? Er ist doch mit in sich selbst ruhend. Aber er möchte Gemeinschaft mit uns haben, weil er uns unendlich lieb hat. Und er hat uns in diese Beziehung zu ihm hineingestellt. Er hat in uns die Fähigkeit zur Entscheidung hineingelegt, dass wir Ja sagen können zu seinem Angebot der Liebe. Hätten wir diese Freiheit nicht, könnten wir nicht Ja und nicht Nein sagen. Aber er möchte uns in seine Gemeinschaft mit hineinnehmen. Und das dürfen wir. Wir kennen das im Abendmahl, im Gebet, ja, wenn Gottes Geist zu uns redet, dann ist das Form geistlicher Gemeinschaft. Als Christen miteinander, aber auch mit Gott. Gottes Wesen ist Liebe, Beziehung und Nähe. Und dazu lädt er dich ganz persönlich immer wieder ein. Das heißt konkret, Gott ist nicht distanziert. Er ist nicht ein Gott, der weit weg ist, nicht der fern ist, sondern er ist Beziehung, er sehnt sich nach Beziehung, weil er die Liebe ist. Und die Gabe und die Früchte, wenn da die Liebe beides mal vorkommt, dann hat das eine Bedeutung. Die Liebe ist nämlich das Größte, die größte Gabe auch. Und wenn Gott Liebe ist, dann wird auch diese Liebe uns überströmen, wird uns nicht nur ausfüllen, sondern es wird überfließen, sodass wir all das, was Gott uns im Übermaß schenkt, weitergeben können. Der Vater liebt uns, der Sohn, er rettet uns und der Geist erfüllt uns. Das ist das, die Kraft Gottes in uns. Und so wie das Wasser verschiedene Aggregatzustände hat, dürfen wir eben Gottes Kraft und Gottes Geist auch in unterschiedlichen Aufgaben erleben. Aber es ist der eine. Und Gott bietet auch in einer Kindersegnung diese Liebe an. Gottes Liebe wendet sich dem Menschen zu, der selber auch noch nicht dazu in der Lage ist, sein Ja zu sagen. Und das ist das Schöne. Aber es hat eine Bedeutung, wenn wir Kinder ganz bewusst segnen, so wie Jesus das in Markus 10, Vers 16 auch getan hat. Er nahm nämlich die Kinder in die Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Was für eine tolle Aktion. Er hätte sagen können, so wie die Jünger, bleibt mal weg. Ihr wollt nämlich die Kinder wegschicken. Aber nein, Jesus hat gesagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Hindert sie nicht daran, Beziehung zu mir zu erleben. Und er hat sie in die Arme genommen, die Hände auf sie gelegt und gesegnet. Das ist Gottes großes Herz. Er wartet nicht, bis jemand perfekt ist, sondern er segnet, bevor jemand überhaupt versteht, was da geschieht. Und segnen heißt ja, er hinterlässt seine Spuren in meinem Leben. Und das darf schon ganz früh anfangen. Das nimmt keine Entscheidung vorweg. Der Segen nimmt keine Entscheidung eines Menschen vorweg, aber sie prägt uns. Wir werden heute ja die Emily segnen. Und wir taufen sie jetzt nicht. Und das hat auch einen Grund, einen ganz wichtigen Grund. Denn die Taufe ist immer verbunden mit persönlichem Glauben und einer bewussten Entscheidung. Und wenn wir Emily jetzt fragen würden, könnte sie nicht sagen, ja oder nein. Aber das ist so wichtig, weil es kommt letztendlich auf unsere Entscheidung an, ob wir unser kleines Ja zum großen Ja der Liebe Gottes sagen. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 2, Vers 38, tut Buße und lasst euch taufen. Das heißt, kehrt um. Von dem Weg der Welt entscheidet ihr euch, den Weg mit Gott zu gehen. Und das braucht eine bewusste Entscheidung. Kindersegnung bedeutet, Gott sagt, ich sehe dich. Die Gemeinde sagt, wir begleiten dich. Und die Eltern sagen, wir führen dich zu Jesus. Auch das sind bewusste Entscheidungen. Und ihr habt das auch bewusst getan, als Vater, als Mutter, diese Entscheidung, wir wollen, dass unser Kind einen Platz bei Jesus findet, in der Gemeinde findet, den Glauben kennenlernen kann und auch im Glauben wachsen kann, zu dem Punkt, wo Emily dann irgendwann selber auch sagen kann, ja, ich will. Und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen. Die Taufe ist später auch mehr als ein Ritual. Wir haben auch über die Taufe gesprochen an dem Wochenende. Und die Taufe gibt es in einer mehrfachen Dimension. Da ist einmal die Wassertaufe, die wir kennen von Johannes. Es ist ein öffentliches Bekenntnis schon damals gewesen. Das heißt, ich gehöre zu Jesus. Mein altes Leben ist begraben. Das heißt, der alte Mensch stirbt symbolisch im Grunde, indem er untertaucht. Und der neue kommt nach oben. Und ich habe ein neues Leben. Römer 6, Vers 4 sagt, wir sind mit ihm begraben durch die Taufe. Und die Wassertaufe ist dafür ein sichtbares Zeichen. Und schon die ersten Christen, und für die hat das wirklich was bedeutet, weil der Glaube eben Sekte war Verführung. Und ja, das war böse und wurde verfolgt bis dahin, dass Menschen dafür gestorben sind. Und öffentlich schon bei der frühen Kirche zu sagen, ich lasse mich taufen, war ein Lossagen von der Welt und ein Ja zu Christus und ein ganz deutliches Bekenntnis. Und das war durchaus mit Lebensgefahr verbunden. Und wir kennen das von den verfolgten Christen weltweit, die auch, wenn sie Christen werden, um ihr Leben bangen müssen, wo das eben nicht selbstverständlich ist, dass man in aller Freiheit wie hier in Namibia seinen Glauben leben kann. Und dann ist da die Taufe mit dem Heiligen Geist. Das ist für viele was ganz Suspektes, also mit Heiligem Geist taufen. Aber die erste Gemeinde an Pfingsten, die waren versammelt und der Geist kam von oben in Feuerzungen, so wird das berichtet. Und auch die Apostel haben die zuerst von Johannes getauft wurden, denen hinterher nochmal die Hände aufgelegt und ihnen damit in der Vollmacht Jesu die Kraft des Heiligen Geistes übertragen. Und das heißt, Gottes Kraft ist in dir dann wirksam, wenn du den Heiligen Geist bekommst. Und in dem Augenblick, wo wir gläubig werden, bekommen wir den Heiligen Geist. Und jetzt ist eine Frage, ist mir das bewusst, dass ich eine Gabe habe, dass der Heilige Geist in mir ist und Gottes Siegel mit dem Heiligen Geist auf mir oder auf mich draufgesetzt wird. Gottes Gegenwart in dir, Gottes Leben durch dich, was du dann auch weitergibst. Das ist nicht nur ein äußeres Zeichen, sondern eine Veränderung von innen. Wie wirkt der Heilige Geist? Er verändert dein Herz. Das ist etwas ganz Wichtiges. Wenn wir ihm unser ganzes Herz geben, dann wird er uns auch ganz verändern. Wenn wir aber noch etwas festhalten, dann sind da noch Widerstände. Und wenn Gottes Wirken nicht so deutlich wird in meinem Leben und ich schon Christ bin, dann ist das durchaus eine Frage, gibt es Dinge in meinem Leben, die noch geklärt werden sollten, die noch nicht in Ordnung sind, wo ich weiß, es steht noch etwas zwischen Gott und mir oder zwischen anderen Menschen und mir. Wir haben gehört, er gibt Gaben. In 1. Korinther 12 haben wir die Gaben auch nochmal aufgeführt. Und diese Gaben sind nicht zum Selbstzweck, sondern ihr dürft sie gebrauchen. Nutzt das. Egal wie alt ihr seid, ob Teenager, Kinder, Erwachsene. Alle dürfen ihre Gaben auch einsetzen zur Ehre Gottes und zum Wohl der Gemeinde. Und der Geist Gottes gibt uns dann auch die Kraft zum Zeugnis. Wir dürfen von ihm erzählen, denn es war ja versprochen. Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Da ist nicht die Frage eventuell oder wie ich mich gerade fühle, sondern es ist eine Ursache-Wirkung. Ihr bekommt den Heiligen Geist und die Konsequenz davon ist, dass ihr davon weitersagt. Jesus ist diese Wahrheit, da haben wir darüber gesprochen. Jesus ist der einzige Weg, damit das Erfüllung findet in unserem Leben. Wir können Gott nicht irgendwie anbeten, sondern nur durch Jesus, der die Wahrheit ist, und im Heiligen Geist. Und das ist echte Anbetung. So darf unser Leben gestaltet sein als Christ. Was bedeutet das für uns heute, auch wenn wir eine Kindersegnung haben? Wir beten für die Emily, dass Gott seine Spuren hinterlässt in ihrem Leben und dass sie Jesus kennenlernt und dass sie eines Tages selbst Ja sagt. Und wir beten für euch als Eltern. Für euch als Eltern, genau. Die ihr Emily begleitet, aber ihr rettet sie nicht. Rettung kommt durch Jesus, ganz wichtig. Ihr zeigt ihr den Weg, aber entscheiden wird das Kind selbst. Emily wird selber irgendwann ihre Entscheidung treffen. Und wir beten für euch, Beula, Teenager, die fast vor dem Abschluss stehen, aber ich hoffe nicht vorm Ende. Dass da nur ein Doppelpunkt gesetzt wird. Aber wir beten, dass ihr spürt, es geht nicht um ein Irgendwann. So nach dem Motto, wenn ich irgendwann kurz vor den Toren des Todes stehe, dann erinnere ich mich nochmal daran. Sondern um eine Entscheidung jetzt. Will ich Jesus wirklich nachfolgen? Will ich mich taufen lassen? Will ich erfüllt werden vom Heiligen Geist? Das sind so die Fragen. Und ihr seid eingeladen zur Taufe. Auch alle in der Gemeinde, die noch nicht getauft sind, aber ganz festmachen wollen bei Jesus, sind eingeladen, in der Taufe auch ihren Glauben ganz deutlich vor der Welt zu bekennen und ein neuer Mensch zu sein in Christus. Und wir werden im Oktober am 25. Oktober eine Taufe haben. Also wer sich überlegt, das möchte ich auch, dann möchte ich auch das festmachen in der Weise, der darf gerne auf uns zukommen. Und wir werden euch dann auch noch, wenn noch Informationen wichtig sind dafür, mit euch auf dem Weg sein und euch vorbereiten darauf. Denn Gott ruft dich. Und wenn er dich ruft, dann lass dich taufen. Nicht aus Tradition, sondern aus Überzeugung. Und du darfst auch um den Heiligen Geist bitten. Eben nicht aus Druck, sondern aus einem Hunger nach Gott und nach seinem Wirken in deinem Leben. Jesus sagt in Lukas 11, Vers 13, wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Also, einfach bitten. Gott ist Geist und er wirkt und er ist da. Und wenn du ihn bittest, dass er auch in deinem Leben wirkt, dann wirst du das erleben. Erleben, du wirst Gott als Vater erleben, so wie ein guter Vater sein sollte. Ein Vater, der dich liebt. Ein Sohn, Jesus Christus, der dich rettet. Und der Heilige Geist, der dich erfüllen wird. Und heute sagt er ganz einladend, komm, vertrau mir und lebe mit mir. Und dann werden wir die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und ich spreche noch ein Abschlussgebet und ich lade euch ein, in eurem Herzen mitzubeten. Herr, unser Gott, du bist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir danken dir, dass du aus Liebe zu uns dich zu uns wendest. Und wir danken dir auch für Emily, für ihr Leben, das sie geschenkt bekommen hat. Wir bitten dich, dass du sie segnest und führst und dass du dich zu deiner Zeit auch in ihr offenbaren wirst. Und wir bitten dich für uns alle, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, schenke uns Mut, auch den Mut zur Taufe, wenn wir noch nicht getauft sind, und auch den Mut, uns auf das Wirken deines Geistes einzulassen. Und dass wir ein Leben führen, das dich ehrt. Und all das bitten wir im Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Amen.